Johannes Evangelium, Kapitel 12, die Verse 37 bis 50, hört das Wort Gottes. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sage und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Wir wollen beten. Himmlischer, allmächtiger Vater, wir danken dir für dein ewiges Wort. Wir bitten, dass du, Herr, uns offene Herzen und offene Ohren und einen klaren Verstand schenkst, damit wir dein Wort verstehen, damit wir es anwenden können. Herr, wir bitten, dass du uns deinen Geist gibst, damit dein Geist in uns Glauben bewirkt. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Nun, Jesus beendet sein öffentliches Wirken, und Predigen in diesem 12. Kapitel. Wir haben gesehen, dass Jesus in Vers 36 gesagt hat: Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Und dann heißt es: Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Und Johannes nutzt diese Gelegenheit, um uns einen Kommentar einzuschieben, nämlich einen sehr deprimierenden Kommentar, wenn er sagt: Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Johannes konfrontiert uns mit der Realität, mit der Wahrheit. Jesus hat Zeichen getan und gepredigt und doch glaubten sie nicht an ihn. Jesus hat mehrfach bewiesen, wer er war. Erinnert euch an die Auferstehung des Lazarus. Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Er hat ganz klar bewiesen, dass er Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist. Erinnert euch an den Einzug in Jerusalem. Jesus ist nach Jerusalem auf dem Esel geritten und er wurde begrüßt wie der verheißene König, der Sohn Davids. Vers 15 sagt: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzen auf dem Füllen einer Eselin. Jesus ist eingezogen als der Sohn Davids, als der König. Und dann sehen wir in Vers 23, dass Jesus selbst sagt: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Jesus ist gekommen als der Sohn des Menschen und die Juden hatten es sogar verstanden und haben ihn gefragt: Wieso soll der Sohn des Menschen gekreuzigt werden? Jesus hat mehrfach bewiesen, wer er ist, und doch gibt uns Johannes diesen Kommentar. Und Jesus hat all diese Wunder und Zeichen getan, all diese Worte geredet und gepredigt. Warum? Johannes sagt uns das am Ende seines Evangeliums, Kapitel 20, dort schreibt er: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Alles, was Jesus getan hat und alles, was uns Johannes über Jesus berichtet hat, dieses eine einzige Ziel, dass die Menschen, die es lesen und sehen und hören, glauben. Sie sollten glauben. Und doch gibt uns Johannes diesen Kommentar: obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Warum? Wie kann es sein, wenn alles das Ziel hatte, dass sie glauben sollten, wieso glaubten sie nicht? Johannes gibt uns zwei Antworten, warum die Leute nicht geglaubt haben. Und dann, wenn er wieder Christus zitiert, gibt er uns die Antwort Christi auf diese zwei Gründe. Das erste, was wir sehen, warum das Volk nicht geglaubt hat, ist, weil das Volk nicht glauben konnte. Das ist der erste Punkt. Das Volk kann nicht glauben. Achtet darauf, was Johannes sagt. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Das ist interessant, denn es ist ein Zitat aus Jesaja 53, Vers 1. Und wenn ihr ein bisschen unsere Bibeln kennt vielleicht und im Alten Testament bewandert seid, dann wisst ihr, dass Jesaja 53 eine Prophetie auf Christus ist. Auf Christus als den leidenden Knecht. Als derjenige, der litt für sein Volk, auf den alle Schuld und Sünde hinaufgelegt worden ist. Das ist Jesaja 53. Und Johannes zitiert Jesaja 53 und sagt: In Christus ist diese Prophetie erfüllt worden. Aber nicht nur die gesamte Jesaja 53 Prophetie, sondern bewusst Vers 1, in dem es heißt: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Ich bin davon überzeugt, dass Jesaja diese Worte aus seinem Herzen heraus gesprochen hat. Jesaja, der dem Volk gepredigt und gepredigt hat und niemand hat geglaubt. Und Jesaja hat selbst gesagt: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und hat damit auf Christus hingewiesen, der kommen sollte und der gekommen ist und der gelitten hat. Nicht nur am Kreuz, nicht nur auf dem Weg zum Kreuz, sondern sein ganzes Leben lang hat er gelitten unter der Sündhaftigkeit der Menschheit, unter den Pharisäern, die ihn umbringen wollten, unter dem Volk, was ihn abgelehnt hat. Und auch Christus hat niemand geglaubt. Jesaja ist gekommen, um zu predigen, uns hat niemand geglaubt. Christus ist gekommen, um zu predigen, um Wunder zu tun, um zu leiden, und niemand hat geglaubt. Doch Johannes bleibt dabei nicht stehen. Er sagt: Darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesprochen: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und wieder zitiert Johannes Jesaja direkt, diesmal Jesaja 6. Ich weiß nicht, ob ihr Jesaja 6 kennt, ob ihr weißt, worum es geht. Jesaja 6 ist die wunderbare Beschreibung, wie Jesaja im Tempel ist und beschreibt, wie er Gott sieht, beziehungsweise die Herrlichkeit Gottes. Und er beschreibt, wie er es sieht und wie er auf seine Knie fällt und sagt: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Und dann flog ein Engel zu ihm mit einer glühenden Kohle und legt sie auf seine Lippen und sagt: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und das nächste, was wir lesen, ist, dass Gott spricht: Wen soll ich senden? Und Jesajas Antwort ist: Sende mich. Und dann lesen wir, was der Auftrag Jesajas ist. Und dort heißt es: Geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es seine Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Jesaja wurde von Gott berufen, einen Dienst zu tun, der deprimierender nicht hätte sein können. Jesaja wusste, wenn er aus dem Tempel geht und anfängt zu predigen, die Reaktion wird Unglaube sein. Jesaja war sich bewusst, dass egal was er tut und egal wie gut er das Wort Gottes erklärt und egal wie viel er das Wort Gottes erklärt, das Volk wird ihm nicht zuhören, und wird nicht glauben. Jesaja wurde berufen, um zu predigen und, wie wir es vielleicht sagen würden, negative Frucht zu sehen. Und Christus kam letztendlich in die Welt mit einem ähnlichen Auftrag und einem ähnlichen Resultat. Und selbst Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Jesus wusste, dass er rausgehen wird und predigen wird und die Menschen werden nicht glauben. Und Jesus setzt sogar noch einen drauf. Jesus predigt nicht, er tut sogar Zeichen und Wunder. Und Johannes bezeichnet sie bewusst als Zeichen, um darauf hinzudeuten, dass diese Zeichen auf Christus als den hindeuten, der er ist, nämlich der Erlöser des Volkes. Und dennoch war die Reaktion Unglaube. Das Volk hat nicht geglaubt. Das Volk wollte nicht glauben. Und es konnte nicht glauben, denn, wie wir hier lesen, er hat ihre Augen verblendet und ihre Herzen verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und sie heilen. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass das Volk nicht glauben konnte. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass das Volk nicht geglaubt hat, obwohl es hätte glauben sollen und müssen. Alles hat darauf hingedeutet, dass Christus derjenige ist, an der geglaubt werden muss. Und doch hat Gott dafür gesorgt, dass ihre Herzen verhärtet und ihre Augen verblendet waren. Interessant, wenn wir den Kommentar, den Johannes dazu gibt, lesen, dann heißt es nämlich, die sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Johannes bezieht sich hier auf die Vision, die Jesaja hatte, als er die Herrlichkeit sah. Wessen Herrlichkeit? Hier heißt es seine Herrlichkeit und es kann im Kontext nur Christi Herrlichkeit sein. Jesaja saß im Tempel oder kniete im Tempel, lag vielleicht sogar auf seinem Angesicht und sah die Herrlichkeit Christi. Und schon damals in Jesaja 6 hat alles auf eins hingedeutet, dass der Messias kommen wird und das Volk wird ihm nicht glauben. Alles, was Jesaja in seinem Dienst erlebt hat, ist letzten Endes ein Schatten auf das, was Christus später in seinem Dienst erlebt hat, nämlich Ablehnung und Unglauben. So wie die Propheten im Alten Testament verfolgt wurden, so wurde Christus im Neuen Testament verfolgt und verachtet und gesteinigt und am Ende gekreuzigt. Jesaja bietet uns im Alten Testament einen Schatten auf Christus. Und wir sehen in Christus die Erfüllung all dessen. Und die Erfüllung ist in gewisser Weise deprimierend. Da ist er, der Messias, der große Erlöser. Und niemand will an ihn glauben. Niemand will an ihn glauben, weil Gott selbst ihre Augen verblendet und ihre Herzen verhärtet hat. Warum macht Gott das? Lesen wir nicht an anderer Stelle, dass der Wille Gottes ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis Gottes kommen? Lesen wir nicht in Johannes 3, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass es seinen eingeborenen Sohn gab? Warum verblendet Gott ihre Augen und verhärtet ihre Herzen? Die Antwort liegt im Menschen selbst. Und das sehen wir, wenn wir den nächsten Punkt betrachten. Wir haben gesehen, das Volk kann nicht glauben. Und wir sehen nun, das Volk will nicht glauben. Wenn wir Vers 42 lesen, dann lesen wir, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Es scheint so, als ob uns Johannes einen Hoffnungsschimmer geben will. Er sagt, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Erst sagt er, niemand glaubte ihn und niemand konnte glauben. Und dann sagt er aber doch, die Obersten, viele von den Obersten glaubten an Christus. Und es scheint ein Hoffnungsschimmer zu sein. Es scheint, als wollte Johannes sagen, die Situation war nicht so schlimm, wie es vielleicht scheint. Es gab welche, die geglaubt haben. Es gab welche, die verstanden haben, wer Christus sein könnte. Johannes macht dies nur, um unsere Hoffnung dann wieder zu zerstören. Er sagt, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Wir sehen also, dass obwohl Johannes sagt, sie glaubten, er diesen Glauben gleich relativiert und sagt, aber dieser Glaube hatte sich nicht gezeigt. Dieser Glaube hatte keine Frucht gebracht, denn diese Obersten hatten Angst. Und mit Obersten bezieht er sich wahrscheinlich auf politische Führer, also vielleicht Statthalter oder Verwaltungsangestellte oder wie auch immer, auf jeden Fall Leute, die politisch eine hohe Position hatten, die glaubten und doch hatten sie Angst vor den geistlichen Führern und hatten Angst, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Das weist eigentlich darauf hin, dass dieser Glaube nicht echt war, dass dieser Glaube nicht wirklich der Glaube war, der gereicht hat. Es reicht eben nicht, in seinem Herzen zu sagen, ja, was in der Bibel steht, macht Sinn, uns klingt alles gut und am Ende der Zeit werden wir schon sehen. Es reicht auch nicht, in seinem Herzen zu sagen, ja, ich finde, Jesus war ein guter Mensch. Gott fordert von uns mehr. In Römer 10 schreibt Paulus, in unserem Herzen glauben wir und mit unserem Mund bekennen wir. In unserem Herzen glauben wir, dass unsere Sünden vergeben worden sind. In unserem Mund bekennen wir, um errettet zu werden. Wir können nicht sagen, ich glaube, und diesen Glauben für uns behalten. Und vor allem können wir diesen Glauben nicht für uns behalten, wenn es wie bei diesen Obersten der Fall war, wo wir lesen, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Die Obersten waren mehr damit beschäftigt und besorgt darüber, dass die Pharisäer gut über sie denken, dass das Volk gut über sie denkt, als sich zu Christus zu bekennen. Wir haben sowas im Johannesevangelium schon vorher gesehen, in Johannes 3. Nikodemus, einer der Priester, kommt zu Jesus bei Nacht, damit er nicht gesehen wird, damit das Volk ihn nicht sieht, um Jesus Fragen zu stellen, um Antworten zu kriegen. Nur der Unterschied zwischen Nikodemus und dann diesen Obersten war, dass Nikodemus derjenige war, der Jesus mit begraben hat. Nikodemus war einer von denen, die Jesus vom Kreuz genommen haben, ihn einbalsamiert haben, ihn in Tücher gewickelt haben und ihn in sein Grab gelegt haben. Obwohl Nikodemus in Kapitel 3 noch Angst hat, ist er am Ende derjenige, der öffentlich sich zu Christus bekennt. Und hier sehen wir, dass das Problem nicht nur war, dass Gott ihre Augen verblendet und ihre Herzen verhärtet hat, sondern hier sehen wir, dass das Problem war, dass das Volk selbst nicht glauben wollte. Das Volk war in seiner Sündhaftigkeit so gefangen, dass alles, was für sie wichtig war, die Ehre bei Menschen ist. Ich denke, wir stehen oft in der gleichen Gefahr, dass wir uns viel zu sehr fragen, was denkt mein Arbeitskollege, was denken meine Studienkollegen, was denken meine Schulkameraden, vielleicht was denkt meine Familie. Doch wenn wir wirklich an Christus glauben, dann können wir diesen Glauben nicht für uns behalten. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wenn der Heilige Geist in uns das Werk des Glaubens wirkt, dann müssen wir bekennen. Das heißt nicht, dass wir auf die Straße rennen müssen und jedem von Christus erzählen. Das heißt nicht, dass wir mit Plakaten durch die Straßen rennen müssen. Aber es heißt, dass wir uns zu Christus bekennen, wenn es darauf ankommt. Wenn Gesprächsthemen aufkommen, wo die Schrift klare Positionen fordert, dann müssen wir klare Positionen beziehen. Wenn das Gespräch auf Glauben kommt, dann haben wir die einmalige Chance zu bekennen, an was und wen wir glauben. Und das ist wahre Glaube. Doch das, was die Obersten des Volkes geglaubt haben, war vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass Christus wirklich der Messias sein könnte. Vielleicht war es der Glaube an die Idee, dass Christus der Messias sein könnte. Aber es war nicht der Glaube an den Messias, und an Christus. Es war nicht der Glaube, den Johannes am Ende beschreibt, dass wir glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Genau das haben die Obersten nicht geglaubt. Und sie haben sich mehr darum gesorgt, was Menschen denken. Und jetzt achtet darauf, was Jesu Reaktion ist. Und ich denke, die Reaktion ist auf den Nichtglauben des Volkes. Also wir haben von Vers 37 bis 43 einen Einschub gehabt, wo Johannes einen Kommentar gibt, warum die Leute nicht glauben konnten. Und jetzt sehen wir die Reaktion Jesu auf den Unglauben des Volkes. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Der erste Punkt war, das Volk kann nicht glauben. Der zweite Punkt war, das Volk will nicht glauben. Und der dritte Punkt ist, das Volk muss aber glauben. Achte darauf, Jesus sagt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Und ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Und hier macht Jesus ein letztes Mal vor allen in Jerusalem eins deutlich. Ihr müsst an mich glauben. Und Jesus sagt nicht, ihr müsst nicht um meinetwillen an mich glauben. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mich selbst zu präsentieren. Ich bin gekommen, um auf den zu weisen, der mich gesandt hat. Obwohl Jesus alle die Wunder tut und er diese Zeichen tut, die beweisen, dass er selbst Gott ist, dass er der Messias ist, sagt er, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Jesus macht eins deutlich, wir können nicht an Gott glauben, ohne an Christus zu glauben. Wir können nicht Gott verherrlichen und ihm Ehre geben, wenn wir nicht Christus verherrlichen und ihn ehren. Wir können nicht auf Gott schauen, wenn wir nicht auf Christus schauen. Wir brauchen Christus als das Zentrum unseres Glaubens, um an den einzig wahren Gott zu glauben. Kevin bringt oft das Beispiel, wenn Leute ihn fragen, was ist der Name Gottes, zitiert er jedes Mal Matthäus 28, 18. Und er soll sie taufen in dem einen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir können nicht an Gott glauben, aber eine der drei Personen nicht mögen oder vernachlässigen oder denken, wir wollen sie nicht. Christus macht eins deutlich, wir müssen an ihn glauben, um überhaupt an Gott glauben zu können. Das ist für uns vielleicht nicht so schockierend, wie es für die Juden damals war. Die Juden haben in dieser stark monotheistischen Religion gelebt. Für sie war es unvorstellbar, dass Gott einen Sohn hat. Für sie war es unvorstellbar, dass Christus Gott ist. Und doch hat Christus die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als das zu offenbaren. Und selbst Johannes weist uns darauf hin, er sagt, als Jesaja die Herrlichkeit Gottes sah, welche Herrlichkeit sah er? Er sah die Herrlichkeit Christi, des Herrn, der jetzt sich offenbart hat. Wir müssen glauben. Das Volk muss glauben. Jesus sagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wir müssen an Christus glauben, damit wir das Licht haben, damit wir nicht in der Finsternis bleiben. Und die Finsternis ist, wie wir schon in den letzten Wochen gesehen haben, ein Bild für die Gottlosigkeit, für die Sünde. Wir müssen nicht nur an Christus glauben, um an den Vater glauben zu können. Wir müssen an Christus glauben, um auch nicht mehr in der Finsternis, in unserer Gottlosigkeit zu bleiben, sondern ins Licht zu treten, in die Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt Jesus noch etwas, und das ist auch sehr interessant. Er sagt, wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Jesus sagt, es geht hier nicht darum, dass ihr mich ablehnt und ich euch deswegen beleidigt bin. Es geht mir nicht darum, dass wenn ihr nicht an mich glaubt, dass ich sauer werde. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Ich bin gekommen, um das Evangelium ein für alle Mal deutlich zu machen und zu erfüllen. Aber Jesus sagt auch, wer nicht an mich glaubt und wer meinen Worten nicht glaubt, der hat einen Richter. Die Worte, die ich gepredigt habe, die werden euch am Ende richten. Jesus sagt nicht, ich bin jetzt gekommen, um euch zu richten, sondern Jesus sagt wieder, ich bin gekommen, um euch zur Umkehr zu rufen. Er sagt dann aber, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Christus macht eins deutlich, es geht nicht um sein Ego. Es geht um unser Seelenheil. Es geht darum, dass am Ende der Tage, wenn Christus wiederkommt als Richter, seine Worte nicht gegen uns stehen. Deswegen sehen wir am Ende dieses Abschnitts, am Ende des öffentlichen Wirkens Jesu, bevor sich Jesus mit seinem engsten Kreis zurückzieht, sehen wir noch einmal die Aufforderung unseres Herrn und Heilands zu glauben. Zu glauben an Gott. Zu glauben an den, der ihn gesandt hat. Zu glauben an den, der gesandt ist, an Christus. Achtet noch einmal auf die Worte. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Lass es uns eine Warnung sein, dass wir den Worten Jesu glauben und von ganzem Herzen glauben. Amen.